नमस्ते, ओम शांति। Ich freue mich wieder einen Satsang über Jetzt TV geben zu können. Namaste auch an Swantje. Ich warte ein bisschen, weil ich möchte euch gleich etwas vorlesen, was mir gestern passiert ist. Das habe ich aufgeschrieben in Telegram und das möchte ich euch gerne vorlesen. Ich warte ein bisschen, bis vielleicht ein paar mehr Leute da sind und dann lese ich das einmal vor. Das ist mir passiert gestern. Weil ich sage immer so, das ist ein Prozess, der spirituelle, Erleuchtung passiert plötzlich und die Wirkung von Erleuchtung ist ein Prozess. So hat das, mein Guru gesagt. Und dieser Prozess, da gibt es immer, wenn man in diesem Prozess ist, gibt es immer mehr zu entdecken, zu erfahren. Und ich merke, dass in mir was weiter passiert ist und das habe ich spontan in Telegram, weil ich das allen schicken wollte, aufgeschrieben und das möchte ich euch gerne hier vorlesen. Deepaks Erkenntnis, Erleuchtung, Happiness, Frieden Konzept. Der Mensch leidet nur unter einer Sache, das Gefühl, der Handelnde zu sein. Er akzeptiert nicht, so wie er gemacht worden ist, als seine Natur. Seine Programmierung ist immer Gene plus Konditionierung und ist deswegen ständig im Konflikt mit sich selbst und mit anderen. Der normale Mensch trägt eine große Last von Schuld und Schamgefühl, Hass und Ego, Stolz und Arroganz mit sich herum. Dieser Ego-Mechanismus wurde bewusst nur im Menschen eingepflanzt, damit das Leben, wie der Mensch es kennt, die Dualität, das Individuelle, die Verschiedenheit, ein separates Wesen zu sein, geschehen zu lassen. Tiere haben das nicht. Sie haben nur ein Ego, aber ohne das Gefühl der Handelnden zu sein. Bäume, Pflanzen etc. haben auch kein Ich-Gefühl. Der Mensch hat nur die Möglichkeit, durch den Intellekt, den Verstand, zu sich selbst wieder zu erwachen. Wenn der Mensch fähig ist, alles als ein Geschehen zu beobachten, inklusive seinen eigenen Körper, Verstand, Mechanismus, dann gibt es kein Leiden mehr. Was vorher da war, weil nicht verstanden oder gesehen wurde oder erkannt wurde, das Ich-Gefühl, ich die Person, die meint, die Kontrolle über alle Sachen zu haben, Illusion war. Alle Weltreligionen sagen, dass Gottes Wille geschieht, nur dein Wille geschehe. Der Mensch hat einen freien Willen, aber wenn man ihn untersucht, wird man zum Entschluss kommen, dass der freie Wille Illusion ist. Denn alles, was dem Menschen passiert, sind spontane Ereignisse. worüber niemand die Kontrolle hat. Wie jemand sterben wird, was er im Leben erleben wird, wie viel Schmerz oder Freude, ist nicht in der Macht von irgendeinem Menschen. Das, was der Mensch sucht, ist Happiness. Die Welt ist voller Dualität mit Krieg und Schmerz, Böse und Leid, mit Brutalität und Korruption. Es gibt aber etwas, was dem Menschen hier auf dieser Welt happy machen kann. Es ist die Einstellung zum Leben, die Einstellung zu den anderen Menschen, die Einstellung zu dem, was passiert, was das Leben einem gibt. Wenn der Mensch vollkommen akzeptieren kann, dass alles, was passiert, nicht in seiner Hand liegt, sondern Gottes Wille ist, dann endet die Dualität, somit das Leiden, und er erfährt wieder die Einheit, aus der alles kommt. Nur in vollkommener Akzeptanz dieses Konzepts kann der Mensch im Frieden sein. Es ist Akzeptanz, was die Kraft hat, alle Illusionen zu durchschauen als das, was sie sind. Jeder von uns schaut sich einen Lebensfilm an, genau wie im Kino. Als Zuschauer schauen wir auf den Film, jeder sein eigen. Der hat aber mit der Wahrheit nichts zu tun. So wie man im Kino reingeht und weiß, dass es nur ein Film ist, so akzeptiert man vorher schon alles, was da zu sehen sein wird, als Film, also als nicht echt, nicht echt. Alles, was da geschieht, ist nicht echt, das weiß man als Zuschauer im Kino. Wenn der Film endet, geht man wieder raus. So auch mit den Menschen. Wenn der Tod kommt, so endet der Film damit. Aber das, was man wirklich ist, ist immer noch da, war nie weg. Das, was wir wirklich sind, ist unsterblich, zeitlos, raumlos, namenlos, formlos. Wir sind ewig und immer happy. Der Mensch. Der Mensch ist einfach nur ein Instrument oder eine Puppe oder ein Organismus, eine Maschine, in dem Gott, Bewusstsein, Energie, Seele oder was auch immer funktioniert und deswegen eine Erfahrung möglich macht oder eine Handlung möglich macht. Der andere Mensch ist nichts anderes wie ich selbst. Die Illusion, dass man was Separates ist und der Macher ist, ist die Getrenntheit, die Leid erzeugt. In jedem von uns agiert die eine Quelle, Gott. Wenn der Verstand fähig ist, das zu verstehen und zu akzeptieren, wird er zur Stille kommen und die Wahrheit scheint durch. Es ist Gottes Spiel, dass es hier so aussieht, dass alles echt erscheint. Man selbst ist in Wahrheit Gott, der durch die Augen schaut, der durch die Ohren hört, der handeln tut durch den Körper, der sprechen tut durch den Mund, etc. Dem diese Erleuchtung passiert ist, lebt weiterhin als separates Wesen. Dem diese Erleuchtung passiert ist, der wird weiterhin als separates Wesen leben. Aber ohne ein Gefühl zu haben, dass man der Handelnde ist. Er beobachtet ständig, wie das Leben durch seinen Körper geschieht, wie alles umherum passiert, etc. Er weiß, dass alles vorherbestimmt ist. Er baut kein neues Karma mehr auf, bleibt bewusst der Beobachter oder der Zuschauer und schaut sich alles an wie ein Film. Er akzeptiert alles als Gottes Wille, ist ständig in Liebe, Harmonie mit allem und hat zu allem Mitgefühl. Er weiß, dass alles Illusion ist und doch agiert er normal als jeder Mensch, als normaler Mensch. bewusst im Fluss des Lebens zu bleiben, bewusst das Leben so geschehen lassen, wie es geschehen möchte, ohne Erwartung, ohne Widersprüche, ohne Wünsche, ohne Zukunftsvision, Konflikte aus der Vergangenheit, etc. Das ist und war der einzige Weg für mich, in Frieden zu sein. Danke an Ramesh, meinem Guru. So, das, was ich euch jetzt vorgelesen habe, das ist alles spontan passiert. Und ich finde, das sagt alles von mir aus, was in mir passiert ist. Und wichtig ist, dass es nur ein Konzept ist. Das heißt, das muss nicht für jeden stimmen. Ich habe einfach nur meine innersten Gefühle, meine innere Weisheit sprechen lassen, habe die zu Wort gefasst und wollte das den Menschen geben, vermitteln. Ja, wen das gefallen hat, das würde mich freuen, wenn ihr das auch verstanden habt, was ich gerade vorgelesen habe oder das nachvollziehen könnt. Und gerne könnt ihr auch dazu was sagen.
Hallo Deepak.
Hallo Santi.
Schön, dich zu sehen.
Schön, dich auch zu sehen.
Ich lese die erste Frage vor, ja? Du stießt da auch an deinen Text, finde ich. Fatih77 schreibt: Es ist alles Gottes Wille. Habe ich recht, Deepak?
Ja, absolut.
Deepak, die nächste Frage kommt von der Anja. Wie ist das bei einem Erwachten mit dem Träumen?
Wenn du Traumzustand meinst, dann das passiert. Wenn das passiert, dann passiert es. Wenn das nicht passiert, ist okay. Wenn Träumen passiert, dann viele sagen, dass sie im Traum bewusst wussten, dass das ein Traum ist. Also bewusst träumen. Das kann passieren, oder du vergisst dich selbst in diesem Traum und weißt gar nicht, dass das ein Traum ist. Erst wenn du aufwachst, realisierst du, oh, alles, was da war, das war ein Traum. Okay. Beides ist aber okay. Der indische Meister Adi Shankaracharya sagt, der Traum im Traumzustand ist nicht anders wie der Lebenstraum im Wachzustand. Das heißt, da gibt es keinen Unterschied. Beides sind Träume, die das Bewusstsein erfährt. Jetzt ist das aber schwierig für Menschen, die zum Beispiel sagen, ja, aber für mich scheint das hier alles echt zu sein. Das ist eine Frage von immer Gottes Wille und deinem Schicksal, ob du das erfahren kannst, das ist nicht in deiner Macht, ja. Das andere ist, was ich sage, das ist der Punkt, ob deine Wahrnehmung so schärfer wird. Das heißt, dass das Bewusstsein sich erweitert, expandiert und du dann siehst, dass das tatsächlich ein Traum ist. In dem Moment realisierst du das, wenn dir das passiert. O Mensch, das sagt Adi Shankaracharya, O Mensch oder O du schlafender Mensch, du schläfst in der Illusion tief fest, wenn dir das passiert, dass du einen bewussten Moment hast, wirst du sehen, dass die Welt auch ein erträumter Traum ist vom Bewusstsein. So, jetzt ist die Frage, was ich gerade gesagt habe. Viele haben Probleme damit, weil die Wahrnehmung oder die Erfahrungsebene hier auf dem Wachzustand-Level kein Traum den erfahren ist. Das heißt, die sagen, dass es echt ist. Ja, da, wie gesagt, was hilft auf der relativen Ebene, das als Traum zu erfahren, nochmal. Ich sage immer, du hast keine Kontrolle darüber, dass dir dieses Verständnis passiert oder dass du das siehst. Aber relative Ebene sage ich, genauso wie wir in dieser Welt, wenn wir im Wachzustand sind, agieren und dann nachts ohne Probleme schlafen gehen. Das heißt, alles, was da war in diesem Wachzustand, ist dann uns egal, weil wir wollen schlafen gehen. Das heißt, das ist schon mal der Verweis, dass wir das, was wir da erfahren haben, gar nicht sein können. Das heißt, dass das nicht echt ist. Wir sind echt, weil wir ja schlafen gehen wollen. Das heißt, das Bewusstsein braucht Ruhe von dieser Wachzustandebene, dieser Jagrat auf Sanskrit, Jagrat. Jagrat bedeutet Wachzustand. Und dann geht das Bewusstsein in Svapna. Svapna bedeutet Traum. Wenn es in dieser Traumphase ist, kann es passieren, dass man in Tiefschlaf überleitet. Das heißt, auf Sanskrit, Jagrat Svapna Sushupti. Und da gibt es gar nichts mehr. So wie wir das ja erfahren, im Tiefschlaf gibt es gar nichts. Nicht mal wir als Person existieren da, noch diese Welt, noch irgendeine Person. Aber der Adi Shankaracharya sagt, du warst da. Weil wer sagt nach dem Tiefschlaf, wenn wir aufstehen, oh, ich habe sehr gut geschlafen. Das heißt, da muss ja eine Instanz da gewesen sein, die diese Erfahrung bewusst erlebt hat. So. Und das ist sein Verweis. Jetzt kommt mir der Vers. Adi Shankaracharya sagt, der gleiche Verstand, der die Kraft hat, die Welt zu kreieren, wo wir glauben, dass die echt ist. Der gleiche Verstand, es ist kein anderer Verstand, der gleiche Verstand kreiert im Traumzustand eine Traumwelt. Der gleiche Verstand geht in Tiefschlaf rein, wo er abwesend ist, weil da gibt es keinen Verstand. Der Verstand ist wieder da, wenn wir aufwachen zu Körperbewusstsein. Dann ist der Verstand wieder aktiv und er kreiert damit diese Welt, Samsara. Es ist also der Verstand, der diese Welt kreiert, wieder die Welt, wie so eine Rückkehr, wieder alle Objekte, alles, was erfahren wurde, wieder zusammenzieht. Und im Tiefschlaf gibt es noch nicht mal einen Verstand. Aber uns gibt es. Das ist der Punkt. Das sagt Adi Shankaracharya, dass im Traum kreiert der gleiche Verstand, der jetzt hier diese Welt kreiert, diese Traumwelt. Und wenn du akzeptieren kannst, dass diese Traumwelt nichts anderes ist als die im Wachzustand erlebte Welt, ein Lebenstraum ist, dann bist du erleuchtet. Weil dann weißt du, dass da gibt es keinen Unterschied zwischen dem Wachzustand, was wir erfahren, und dem Traumzustand. Tiefschlaf wird im Vedanta gesagt, dass wir da sehr nah an unserer wahren Essenz sind. Das Om-Zeichen symbolisiert das, diese drei Zustände und oben dieser Punkt von dem Om-Zeichen, das sind wir. Und da gibt es ja diese Kurve um diesen Punkt herum. Das ist der Schleier, Maya. Der lässt uns nicht unsere wahre Natur erfahren. Eine Illusion. Und im Tiefschlaf sind wir sehr glücklich, weil es da keine Dinge gibt. Dinge meine ich Samsara, Dualität. Da gibt es nur uns. Da sind wir glücklich. Der gleiche Verstand produziert eine Welt. Der gleiche Verstand im Traumzustand produziert und projiziert auf der Leinwand vom Bewusstsein eine Traumwelt. So hat er das gesagt. Und im Tiefschlaf, there is no mind. Da gibt es keinen Verstand. Das heißt, das ist der Verstand, der so kraftvoll ist und Illusionen uns präsentieren kann, als Bewusstsein. Es ist nur der Verstand. Wenn wir morgens aufwachen, dann passieren uns Gedanken, dann passieren uns vielleicht Eindrücke von gestern, was gestern war, oder Zukunftsvision. Was ist das alles? Das ist Verstand.
Narasimha möchte wissen, gibt es karmische Schuld und wie kann man diese begleichen?
Karma ist relativ. Karma ist ein Konzept. Wer tut überhaupt Karma machen? Das wäre die Frage. Wenn es Schuld gibt, dann muss es einen geben, der diese Schuld macht. Und ich erkläre dir das ganz einfach. Wie kannst du Karma produzieren, wenn die Person, du, keine Kontrolle hat über irgendeine Sache im Leben? Karma gehört zum Teil des Spieles, zur manifestierten Dualität. Die Gott ist no action, no karma. Karma ist nur hier. Also scheint so zu sein, dass hier Karma ist. Und wenn ich sage, du bist nicht der Handelnde, wie kannst du dann Karma machen? Und wer muss da was begleichen? Der Punkt ist der, Narasimha, dass du denkst, dass es dich gibt, du handelst und deswegen ist Karma da. Wenn du akzeptierst, dass du nicht die Handelnde bist, dann gibt es kein Karma mehr. Das heißt, du musst auch keine Schuld mehr begleichen. Es ist allein Gottbewusstsein, der Handlungen vollzieht. Der in Illusion sieht das so aus, dass es Karma gibt. Aber in Wirklichkeit gibt es kein Karma. Für den Erleuchteten gibt es nur das, der das Restkarma, das heißt, die Früchte, die Wirkung in dem Leben noch zu kommen werden, die werden kommen, weil das ewiges Gesetz ist, Ursache, Wirkung, aber auf dieser Ebene. Und wenn du nicht mehr der Handelnde oder die Handelnde bist, dann gibt es kein Karma mehr. Das heißt, Karma, guck mal, erkläre ich dir ganz simpel für alle. Karma ist das. Action. Wir denken, dass wir handeln, machen, sprechen, sehen, hören, was auch immer. Das ist Karma. Aber Karma ist, dass wir so sind, wie wir jetzt hier sitzen, ist unser Karma von der Vergangenheit. Wenn wir jetzt in die Zukunft gehen, dann kreieren wir neues Karma. Also das Ich, der persönliche Macher, kreiert durch dem, dass er hier sitzt, wenn er denkt, wenn Denken passiert, neues Karma. Und das ist eine endlose Schleife. Das ist der Zyklus, Samsara. Das kann man nicht durchbrechen. Außer einem passiert das Verständnis, dass ich, was denkt, der Handelnde ist, Illusion ist. Das heißt, es gibt kein Karma. Karma war nur da, weil das Bewusstsein geglaubt hat, ein Mensch zu sein, der Handelnde zu sein. So. Aber das endet mit dem Moment, in dem Bewusstsein wieder zu sich bewusst erwacht und lebt als der, der mir wirkt. Also als Bewusstsein. Und Bewusstsein ist nur reine Präsenz, Stille. Im Jetzt gibt es kein Karma. Im Jetzt-Moment gibt es kein Karma. Und das ist die Karma-Philosophie oder Theorie. Das heißt, wie befreien wir uns davon? Indem wir sofort und ich würde sagen, sehr schnell erkennen, dass ich Illusion ist. Und das, was wir erleben, ist das Karma von der Vergangenheit, jetzt, und das, was wir in der Zukunft erleben, ist auch, wenn wir nicht erwacht sind, also das die Ursache vom Denken, vom Machen, dann erleben wir das so. Wenn wir aber nicht mehr uns involvieren in diesem Lebensgeschehen, was durch God's Will passieren kann, dann ist das wie ein Ablaufen eines Filmes. Du schaust dir einen Film an. Sowieso wird der Film weitergehen, ohne deine Anstrengung. Und das durchbricht das Karma, die Karma-Theorie. Wenn du nicht der Handelnde bist, dann gibt es auch kein Karma. Weil wenn du sagst, mein Karma, du weißt nicht, was du vorher warst in dem Leben hiervor. Aber du weißt das. Irgendwas hat das verursacht, dass ich so bin, wie ich bin. Und das nennt man Karma. So. Und das kann man nicht durchbrechen, bis man erkennt, dass wir Bewusstsein sind. Und das ist frei von Karma. Ich hoffe, du hast das verstanden.
Adual schreibt dazu, also Karma gleich Interesse, in Klammern dazwischen sein.
Karma gleich Interesse dazwischen sein. Das verstehe ich nicht so ganz, wie du das meinst, dazwischen sein. Wenn ich in Stille beobachten kann, dass alles, was passiert, passiert alles spontan und automatisch, dann kollabiert das Konzept von Karma. Es muss kollabieren und das wird passieren. Wenn alles, was passiert, automatisch passiert und ich einfach nur zuschaue, wie alles passiert, wenn ich fähig bin, das zu machen, wer macht dann Karma? Wenn in mir reine Stille ist, reine göttliche Stille, wer macht Karma? Niemand. Das ist die Illusion. Das heißt, was morgen passiert, das ist schon festgelegt. Ich muss einfach nur das geschehen lassen. Und hier frage ich jetzt, wo gibt's ein Karma? Karma gibt es nur, wenn wir denken.
Adwal schreibt dazu, Interesse bedeutet doch dazwischen sein, also zwischen sich und etwas.
Ja, aber ich verstehe den Zusammenhang nicht. Karma gleich Interesse hat er geschrieben, ne? So. Was hast du danach gesagt? Dazwischen sein. Ich weiß nicht, was du genau damit meinst. Ich glaube, du willst sagen, dass Karma bedeutet Wunsch. oder einen Wunsch haben und danach rennen. Also einen Wunsch haben und danach sich den Wunsch erfüllen durch Anstrengung, durch Hinterfolgen dieses Wunsches. Ja, wenn du das meinst, Interesse für das, was in dir auftaucht, meine ich nicht. Da kann kein Wunsch, da muss kein Wunsch mehr auftauchen, dann bist du erwacht. Nein, wenn Wünsche auftauchen und du Interesse hast, die zu erleben, das ist auch Karma, ja, wenn du das meinst. Also das Hinterherfolgen eines Wunsches. Wenn ich kein Interesse mehr gebe in das, was außen passiert, wenn ich da kein Interesse mehr habe, das ist nicht schlimm übrigens, wenn das passiert, weil dann geht der Erwachungsprozess tiefer und tiefer. Wenn ich nur noch reines Sein spüre oder Stille spüre, da gibt es kein Interesse von, ich muss das noch machen und oh, dafür interessiere ich mich und das muss ich noch machen. Das ist alles Illusion. Also das ist alles Ego. Und für Bewusstsein ist ganz klar, ich muss einfach nur wahrnehmen. Ich bin Wahrnehmung. Ich kann gar nicht Interesse haben für diese weltlichen Dinge. Warum? Weil ich bin ja bereits vollkommen. Ich brauche das nicht. Wenn es passiert, okay. Wenn es nicht passiert, okay. Das ist Erleuchtung.
Gero möchte wissen, sind diese ganzen Konzepte auch für die Menschen geeignet, die jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen, zum Beispiel unterhalb der Armutsgrenze leben und im Krieg sind?
Ja, weißt du, mein Meister hat das gesagt. Du kannst, das ist kriminell, wenn du zu einem gehst, der in Armut ist und sagt, Thy will be done. Also Gottes Wille geschehe. Und akzeptiere das. Das ist Gottes Wille, dass du so arm bist und so. Das ist nicht richtig, weil wir müssen das so sehen, dass nur der Mensch, der bereit ist zu erwachen, der wird diese Konzepte als angenehm oder als aufnahmefähig finden, ja. Also passend für sich. Aber ein Mensch, der in Armut lebt und du kommst an mit Gott, Dualität und sonst was, dann wird er dir sagen, tut mir leid, ich brauche doch nur ein bisschen Essen, ein bisschen Dach über den Kopf, dann bin ich schon happy. Für ihn ist das Happiness. Und das sollte man sehen und nicht gleich mit diesen Spiritualität kommen und dann sagen, hier, du akzeptier das Konzept. Das ist deine Bestimmung, dass du so bist, wie du bist. Also ich sag dir mal, die meisten, wenn ich mit Obdachlosen rede, die meisten wissen das auch. Die sagen auch, Gott macht alles, das ist mein Schicksal, aber die wollen einfach mal essen. Die wollen nicht mit dir Satsang machen. Oder Satsang, dass das passiert. Deswegen, ich lasse sowas. Nur der Mensch, der bereit ist, wo ich fühle, der möchte das so hören, dem erzähle ich das. Ich erzähle das keinem, der das nicht braucht oder nicht möchte.
Magdala Avalon schreibt, ist es nicht egal, ob wir eine Definition Karma benutzen oder Erscheinung? Zum Beispiel hatte zum Schluss Krebs. Karma oder nur Erscheinung? Es läuft doch immer etwas, egal wie wir das nennen.
Warte mal, wer hatte was?
Ich weiß nicht genau, wie sich der Name spricht. Maradatz hatte zum Schluss Krebs.
Vielleicht meinst du den Guru von meinem Guru? Die Frage war nochmal, Swantje?
Es geht darum, dass es egal ist, wie wir das nennen, ob Karma und oder Erscheinung, weil ja am Ende immer irgendetwas ist.
Ja, vollkommen richtig. Es passiert immer etwas. Es ist egal, wie du das benennst. Es passiert immer etwas. Und warum zum Beispiel die indischen Meister diese Krebs und so hatten, man wundert sich so, okay, erleuchteter Meister, aber Krebs? Wie geht das? Ja, das ist eine Sache, die kann man nicht so verstehen. Das hat sehr vieles mit davor, was man war, was man gemacht hat, also ich meine nicht gemacht hat mit ich mache das, sondern was da passiert ist. Wie die individuelle Seele, sagen wir mal so, individuelle Seele war, was die, und das hat alles diese Wirkung, und wenn in dem Lebensplan für ihn vorherbestimmt ist, dass der an Krebs sterben wird, dann wird das passieren. Daran kann der Erleuchtete auch nichts daran ändern. Das ist mein Punkt. Alles, was zu passieren hat, ist schon passiert. Daran kann der Erleuchtete auch nichts dran machen. Nur er leidet nicht unter diesem Krebs, was der normale Mensch hat. Er leidet nicht mehr. Er ist ganze Zeit in Peace with God. Er ist ganze Zeit in Verbindung mit der Quelle. Da gibt es kein Leiden mehr. Leiden kommt nur, wenn ich dann, ich habe Krebs. Das ist das Leid. Der Körper hat Krebs. Ich bewusst beobachte, dass der Körper jetzt Krebs hat. Da ist wieder ein Abstand. Und darum geht's. Der Körper schreit vor Schmerz. Ich schreie nicht vor Schmerz. Ich beobachte, wie der Körper vor Schmerz schreit. Versteht ihr? Da ist schon ein Abstand. Aber die Ich-Illusion ist so stark, dass wir glauben, mein Körper schmerzt. Also ich habe Schmerz. Ich habe Krebs. Wie oft erlebe ich das im Taxi, auf der Arbeit, beim Taxifahren? Ja, aber es gibt wenige, die sagen, mir ist das egal. Das ist mir passiert, ich kann nichts dafür, ich lebe mein Leben weiterhin so. Entweder ich rauche weiter so, ich mache alles das, was der Arzt nicht. Alles, was der Arzt sagt, dass ich nicht machen soll, das mache ich. Also das Gegenteil. Ich kenne solche Leute. Und die sind happy. Dann gibt es Leute, die sagen, nein, ich bin psychisch so angeknackst, weil ich Krebs habe, ich weiß nicht, und sorgen sich. So, das ist alles Gottes Will. Der eine, dem ist das egal, weil Gott ihm so gemacht hat. Dem einen, den geht das so sehr persönlich, dass der gar nicht mehr leben kann. Ich erzähle eine, die eine Sache von Swami Vivekananda's Guru, zwar Sri Ramakrishna. Der hatte auch Krebs, ich glaube Zungen- oder Halskrebs ist sehr unangenehm, diese Krebsart. Man kann kaum schlucken, es brennt, es blitzartige Schmerzen. Und eines Tages war der Sri Ramakrishna im Krankenhaus, da kam sein Disciple, sein Schüler, zu ihm zu besuchen. Und er sagt, Meister, bist du oder hast du Schmerzen? Und der Meister sagte, ja, ich habe sehr große Schmerzen. Das ist sehr unangenehm. Ich kann nicht essen, nicht schlucken, kein Wasser trinken seit Tagen. Und dann sagt der Schüler, aber ich sehe, du bist in Great Peace. Also er sagt, ich sehe, dass du aber in ewigen Frieden bist. Also ewige. Und dann sagt der Meister, oh, du Schlingel, hast mich erwischt. Er sagt, du Schlingel, du hast mich erwischt. Was meint er damit? Diese Schmerzen sind vom Bewusstsein beobachtet, wie diese Schmerzen sind, wie alles passiert. Und Bewusstsein ist immer ständige Freude, ständiger Friede. Und dieser Friede drückt sich dann, oder diese Friede kann nur derjenige sehen, der das sehen kann. Und der sagte zu ihm, ich sehe, du bist in Great Peace. Und er sagte, oh, du hast mich erwischt. Und das passiert bei Erleuchtung. Das heißt, der Erleuchtete, er nimmt bewusst wahr, was passiert im Körper und außerhalb. Aber er weiß, er ist nicht der Körper. Er ist nicht das, was in ihm auftaucht und im Außen geschieht. Alles ein Film.
Gero schreibt, reine göttliche Stille geschehen lassen, in einer spontanen Auseinandersetzung, zum Beispiel mit einem Kollegen, der einen anschreit und beleidigt, ruhig zu bleiben und nicht zu reagieren.
Ja, und jetzt frage ich dich, ist das in deiner Macht, ruhig zu bleiben und nicht zu reagieren? Das ist der Punkt. Ich stimme dir total zu, was du da geschrieben hast. Göttliche Stille und Non-Reaction, also keine Reaktion. Ich stimme dir dazu, aber ist das uns möglich? Jetzt schaut mal jetzt wirklich nach. Wo haben wir uns aufgeregt? Wo sahen wir wieder, oh, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, ja. Und wenn dieser Punkt akzeptiert wird, dass angenommen, ich bin jetzt nicht mehr in Non-Reaction, ich reagiere, aber das wird auch akzeptiert als ein Geschehen, was nicht passieren könnte, wenn es nicht Gottes Wille wäre. Wenn wir das akzeptieren, auch in diesem zornigen Sein und Aufregung, dann ist das nur momentan, dass du ziehst daraus keine Geschichte mehr. Dann ist das momentan. Und das nenne ich Erleuchtung. Oder das Verstehen. Das war ein spontanes Ereignis und fertig. Aber ob das so passiert, wie man das ja, wie du das schreibst, schön, nicht in unserer Macht. Das ist das. Damit meine ich, wenn du akzeptieren kannst, dass es nicht in deiner Macht ist und das passiert, angenommen es passiert so. Du sagst, ich will nicht reagieren, ich will still sein, ich will im Bewusstsein sein, ich bin stille. Aber es passiert. Ja, jetzt, wenn du das akzeptieren kannst, dann ist das nur momentan. Aber wenn da ein Ego ist, dann involviert sich das Ego und sagt, oh, ich habe doch Warum habe ich da so reagiert? Ich war doch Bewusstsein und so. Und, ja, das ist alles. Das ist auch nach so, wie das passieren.
Narasimha schreibt, Karma im Sinne von Ursache und Wirkung. Kann ein Massenmörder erwachen, ohne das verursachte Leiden zu einem gewissen Grad zu begleichen?
Ohne einen gewissen Grad.
Zu
Also,
begleichen?
ohne einen gewissen Grad zu begleichen. Ich weiß nicht. Ich verstehe das auch nicht. Aber okay, ich verstehe, dass ob ein Serienmörder erwachen kann. Ja. Wenn das seine Bestimmung ist, natürlich. Sogar beim Ermorden. Also ich bin da nicht skeptisch. Kann ein Mensch beim Ermorden erwachen? Oder beim Sex? Oder in der Stille, im stillen Moment oder im lauten Atmosphäre. Oder. Was ich damit sagen will, ich limitiere das nicht. Es ist alles möglich. Oder im Satsang. Zum Beispiel.
Gero schreibt, danke Deepak, ja, eine Quelle. Unser Lebensfilm ist bereits abgedreht und doch sollten wir so handeln, als ob wir die Denker und die Handelnden sind.
Ja.
Magdala Avalon schreibt weiter, Jesus war ein Bewusster und hat trotzdem eine Peitsche genommen. War nicht nett.
Weiß ich nicht. Ich war nicht da.
Narasimha möchte wissen, ist das Erwachen bei dir in deiner mehrmonatigen Enthaltsamkeitsphase passiert?
Du meinst sexuelle Enthaltsamkeit bestimmt? Nein. Ich würde sagen, über den gesamten Zeitraum, seitdem ich Ramesh kennengelernt habe, über den gesamten Zeitraum, ich glaube 2 Jahre oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber es hat lange gedauert. Weil das ein Prozess ist. Aber die Enthaltsamkeit hat mir auch was gegeben. Also dazu, das muss ich dazu sagen. Also spirituelle Erkenntnis, ne? Früher dachte ich, ich muss das machen, um etwas zu sein. Heute weiß ich, ich muss gar nichts machen, weil es niemanden gibt, der da was macht. Ich muss es einfach nur beobachten, was passiert. Und dann ist der Witz ist daran dann der, dass ich sehr lange schon diese sexuelle Thematik nicht hatte, aber da gibt es niemanden, der sagt, wow, so lange enthaltsam. Darauf muss man ja stolz sein. Das ist Quatsch. Ja, das ist der Quatsch. Oder der Witz. Der kosmische Witz. Am Frühjahr, oh, 9 Monate gehalten. Yes. Weiten und weiten. Jetzt sehe ich das gar nicht mehr. Mir ist das gar nicht mehr bewusst, wann das letzte. Das ist dann, dass da was passiert ist. Das ist ein Zeichen davon. Wenn es dann niemanden mehr gibt, der sich für sowas interessiert, überhaupt, der sich für solche ganzen Sachen, oh, heute so viel gegessen, oh, heute den getroffen, wenn es das alles nicht mehr gibt, dann bist du happy. Ja. Der Punkt ist immer der, wenn in uns dieses Ich da ist, dann sind wir nicht mit uns angenehm. Wenn es kein Ich mehr gibt, dann sind wir grundlos happy. Ständig. Und beobachten das einfach. Ja, ständig. Ja.
Gero möchte wissen, wie gehst du mit Menschen um, die dich triggern, mit denen du einfach nicht kannst, keinerlei Verbindung hast, denen du aber jeden Tag aufs Neue begegnest?
Also Menschen, die mich triggern, das bedeutet, die ich nicht mag. Das meint die, ne? Erstmal begegnet mich kein Mensch, den ich nicht mag. Ich mag alle, inklusive die Leute, die. Aber wie würde ich umgehen? Ich sag dir, wie dieser Körper umgehen würde. Ich würde, soweit mir das möglich ist, Abstand, einen friedlichen Abstand nehmen. Und wenn mich diese Person begegnet, also angenommen, dann würde ich nicht ignorant weggucken oder sagen, oh, da ist die Person, nicht gucken oder sonst, sondern wenn das passiert, der Augenkontakt oder dass man sich sieht, dann hallo, Namaste, wenn von ihm nichts kommt, okay, und weiter. So ist mein Umgang. Und da es keine Person gibt, die mich triggert, kann ich dir nicht sagen, wie das. Ich kann dir von früher erzählen. Wenn ich da eine Person hatte, dann war ich sehr unangenehm. Dann wollte ich immer das vermeiden, den Weg, weil ich wusste, da und da ist die Person, jetzt hat die Feierabend oder so. Aber das ist alles weg. Zum Glück. Ja. Vor wem soll ich denn Angst haben? Vor mich selbst?
Heidenira schreibt: Hallo Deepak. Immer wieder erkennen, dass wir gelebt werden. Entweder es geschieht oder eben nicht. Es ist, wie es ist. Dein Wille geschehe. Deepak, ich lese weiter vor oder soll ich noch einen
Na,
Moment warten?
du kannst vorlesen, ja.
Okay. Gero schreibt, wie kommt es, dass viele Gurus, zum Beispiel Eckhart Tolle, Ramana Maharshi, Nisargadatta und Goldsmith, keine Kinder hatten und oft nicht im normalen Berufsalltag aktiv waren? Ramesh Balkasar als Ausnahme.
Ja, weil das deren Bestimmung war. Das war so für den vorhergesehen, dass der Körper, der einen Namen trägt, Eckhart Tolle, was du wieder, Nisargadatta Maharaj, ich weiß nicht mehr, die Namen, die du genannt hast, ja, und die waren so bestimmt, dass die keine Kinder haben, nicht so aktiv sind. Und haben aber durch die manifestierte Form das Göttliche ausgedrückt. Heißt nicht, dass man, wenn man Kinder hat, das Göttliche ausdrückt. Oder was falsch macht oder was fehlt. Nein. Es ist alles richtig, wie es ist. Es ist alles so gemeint, wie es vom Schöpfer gemeint ist. Wenn du Kinder hast, keine Kinder hast, wenn du aktiv bist in einem sozialen Geschehen, wenn nicht, das ist alles nicht in der Hand vom Menschen. Das ist alles in Hand von dem, der das alles gemacht hat. Und der weiß das ganz genau. Wie, wo, was.
Narasimha fragt, hast du die regelmäßige persönliche Untersuchung, ob es einen Handelnden gibt, schriftlich gemacht?
Nein, ich habe sie gedanklich gemacht. Also so wie das gemeint war von Remich. Ich habe mich immer dann, wo der Verstand, dann, wo das Gefühl des Ichs da war, oder wenn ich in der Stille war, habe ich immer gesagt, okay, also ich sage jetzt nicht ich, weil Bewusstsein ist Stille, da gibt es kein Ich sage jetzt zum Bewusstsein. Das ist schon alleine das, die Illusion. Ich habe dann mit dem Ego, mit meinem Ego immer das analysiert natürlich. Das stimmt, ich habe das nicht gemacht. Oder der ist mir passiert, dann hast, die Handlung hat dazu geführt, wusste ich nicht, okay, auch nicht gemacht, wow. Also da war immer diese Erkenntnisse da, Erkenntnisse da. Manchmal sehr starke Involvierung vom Ego, tagelang. Und manchmal ging die so, wusste ich direkt, ich habe da nichts gemacht. Deepak. Also Deepak, du hast da nichts gemacht. Das war alles genau so, wie das sein sollte. Dann wieder Untersuchungen gemacht. Das ist wie, wenn du gesund und fit bist und dich untersuchen lässt. So, das ist der Witz. So ein Witz ist das. Du bist gesund und fit und ich könnte ja was haben. Ich gehe mal lieber zum Arzt. Das ist genau mit dem Ego das Gleiche. Das Ego denkt, ich muss noch was machen, um was Deepak sagt oder was. Oder mich oder wer auch. Ich muss da noch hin, ich muss hier noch was machen. Und das und das ist alles Illusion. Du musst gar nichts machen. Ja. Für das, was du jetzt schon bist, musst du da was machen. Musst du für ein Sein, was einfach nur Sein ist, musst das Sein was machen, um es Sein zu benennen? Oder muss das Sein was machen, um Sein zu erfahren? Nein, Sein ist Sein.
Gero möchte wissen, diese Gefühle der Angst sind für dich alle weg. Hängt es damit zusammen, dass du dein Umfeld, Beruf geändert hast, abgesehen vom Erwachen?
Also er meint die Angst bezogen auf Berufung, ne? Wie verstehst du das, Antje?
Ich glaube, das ist die Anschlussfrage mit dem Triggern von vorhin. Da ging es ja auch
Ja.
darum, ob, ja.
Ja. Angst taucht nicht mehr auf. Aber wenn ich in einem Beruf bin, wo ich nicht glücklich bin, was ich weiß, und Angstgefühle in mir hochkommen, weißt du, dann gehe ich damit so. Ich würde diese Angstgefühle beobachten. Was wollen die einem sagen? Weil hinter jedem Geschehen ist eine Botschaft. Und dann würde ich, wenn die Angst so groß ist und die mich irgendwie belastet, würde ich dann weiter beobachten, was die Angst macht mit mir. Und ich glaube, kein Mensch möchte in einem Beruf sein, wo er unter Druck gesetzt wird, unglücklich ist, Belastung, Stress, Druck, diese ganzen. Das heißt, was ist meine wahre Berufung? Damit beschäftigt sich dann ein Mensch. Und da so würde ich damit umgehen. Ich kann dir sagen, was mit mir passiert ist damals Ja, ich habe eine Umschulung gemacht als Tourismuskaufmann, 2 Jahre. Ich hätte die fast abschließen können, aber ich hatte einen Moment. Du musst halt, das ist die umfangreichste Ausbildung. Vor allem die Prüfung ist die schwerste übrigens von allen Ausbildungen. Tourismuskaufmann. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber du musst auf jeden Fall alles wissen. Und ich saß da. Und dann hatte ich diesen bewussten Moment. Was mache ich hier überhaupt? Das will ich doch gar nicht. Dieser Moment. Und dann habe ich spontan entschieden, dass ich das nicht machen möchte. Mit allen Konsequenzen, das war über Arbeitsamt. Ich wusste, die Konsequenz wird sein, Geld, Sperre und so. Aber das war mir egal. Ich wusste nur eins, das mache ich nicht. Das ist nicht meine wahre Berufung. Und dann ist mir Kurt Tepperwein, das ist ein deutscher Meist, ein spiritueller Lehrer, der hat eine Formel entwickelt. Der hat, wie finde ich heraus, was meine wahre Berufung ist? Das habe ich dann gemacht und dann kam mir meine wahre Berufung. Auch diese spirituelle oder diese Erkenntnis spontan. Und dann habe ich das gemacht und war happy. Ab dem Zeitpunkt, ab dem, wo ich das gesehen habe, war ich happy. Ich habe es noch nicht mal, also ich habe es noch nicht mal erfahren, wie das so ist. Ich war schon, bevor das passiert, war ich schon happy. Wusste ich, da, das ist meine Aufgabe hier. Oder das ist meine wahre. Alles, was davor war, war ein Schubser zu diesem Ereignis. Ja. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch seine wahre Berufung leben möchte. Nur individuell geht das alles nach Bestimmung, nach dem Willen des hören. Und wenn der will, so wird er das machen. Wenn er noch leiden möchte, das heißt unglücklich sein möchte in diese Berufung, die man meint, dass das sein ist, dann wird das so sein. In meinem Fall, weil es meine Bestimmung war, ist es passiert. Ich kann dir das kurz sagen, was Kurt da vermittelt hat. Vielleicht hilft dir das. Mach ein T-Konto. Oben links schreibst du deine Fähigkeiten, die du drauf hast. Schreib erstmal alle auf, die dir spontan kommen. Nicht nachdenken. Versuch nicht nachzudenken. Einfach spontan reinfühlen. Was kommt dir? Aufschreiben. Und rechts schreibst du deine Lebensfreuden. Was bereitet dir am Leben die meiste Freude? Das schreibst du bitte auch auf. Und dann siehst du schon so Zusammenhänge, wo du das verbinden kannst, das eine mit dem anderen, die Fähigkeit mit der Freude. Und dann pickst du dir drei aus, erstmal. Drei Fähigkeiten, drei Freuden, wo du sagst, das, also Platz eins, meine beste Fähigkeit, dann die zweite, dritte und Platz eins der Freude. Und dann siehst du schon, das wirst du dann schon sehen, was da für dich erscheint, ist stimmig und das ist deine wahre Berufung. Nochmal, das ist ein Konzept von Kurt, muss nicht stimmen. In meinem Fall hat es auf jeden Fall gestimmt. Ich habe sofort gesehen, wow, das ist es. Ja.
Gero möchte wissen, was ist Gott, die eine Quelle für dich? Viele personalisieren jemanden, in Klammern bildliche Vorstellung.
Gott ist für mich reine Stille. Reine Existenz. Reine Liebe. Mitfühlende Liebe. Gott ist unpersönlich. Er kommt nicht in Zeit, in Raum oder Kausalität. Gott ist Bewusstsein, Existenz und Freude. Wenn ich dir damit kreiert, der Verstand dann die Konzepte, Gott ist Jesus. Und dann fängt der Verstand an. Ich will Jesus. Wer ist Jesus? Sieht er überhaupt so aus? Hat er einen Bart? Alles Verstand. Deswegen die Leute, die einen persönlichen Gott haben, haben diese Probleme. Was ich mit Gott meine, das ist unpersönlich. Es ist keine Person. Gott versteckt sich in dir und wartet, bis die Bestimmung gekommen ist und du dann happy für immer sein wirst. Gott ist das, was nicht gesagt werden kann. Gott macht sich happy. Ja. Ich finde, der Hinduismus macht das sehr einfach, stellt das da dar. Also jetzt abgesehen von Tausenden von Göttern. Das sind ja alles Philo, also das sind ja, auch zum Hinduismus gehören die Philosophien. Aber ich gehe jetzt vom alten, uralten Hinduismus, was in den heiligen Schriften steht, der Ved, also der Veden. Da steht, Gott wird als Shiva. Und Shiva hat zwei Aspekte. Shiva und Shakti. Shiva ist das Bewusstsein. Shakti ist Energie. Und Gott ist das beides bereits. Das Potenzial, das Bewusstsein hat dieses Potenzial, sich zu entladen. Also Energie. Deswegen wird auch der Gott im Hinduismus, also Shiva, der Mahadeva, also der große Gott, als halb Mann, halb Frau bezeichnet. Und jetzt dieser unpersönliche Gott, Bewusstsein, nicht Shiva nehmen als Statue oder so, sondern weiter daraus gehen. Dieser unpersönliche Gott hat das Potenzial, sich zu entfalten. Wenn er das macht, dann gibt es Manifestation, Dualität, weil aus der Eins, die Eins hat das Potenzial drinne. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, weil der Verstand wird jetzt sich fragen und verstehen wollen. Mit dem Verstand versteht ihr das. Die Eins, wo das Potenzial des anderen schon drinnen ist, die Eins, entlädt sich jetzt und wird zur Zwei. Und von zwei auf vier, sechs, acht, Millionen, Billiarden. Und das finde ich ist sehr einfach zu verstehen, weil die Quelle ist kein, eine Person, ein Richter, wie die Weltreligion das sagen. Im Hinduismus ist ganz klar der Unterschied gemacht. Klar, es gibt auch hinduistische Leute, die sagen, Gott ist für mich Krishna oder das. Ja, aber das sind alles Manifestationen des einen. Wer ist der eine? Kannst du nicht wissen. Ganz einfach. Hier endet das Drama. Und wenn du das akzeptierst, dann passiert dir vielleicht Gott. Aber ich finde, ich habe das darum erklärt, weil im Hinduismus ist das ganz einfach dargestellt. Also der einfache Hinduismus. Er stellt das ganz einfach dar und sagt, das ist Bewusstsein mit Dingen. So, genau jetzt hier mache ich ein Beispiel. Wenn du Gold hast und daraus machst du Ohrringe, Halskette, dann sind diese gemachten Formen aus der Substanz Gold nicht zwei Sachen. Es ist das eine, aber so sieht das aus wie zwei Sachen. Wenn wir aber genau hinschauen, ist es Gold. Okay? Oder wenn zum Beispiel in Milch, du siehst die Milch an, aber du siehst nicht, dass da Quarkpotenzial drin ist. Da ist der Quark schon drin. In der Milch ist der Quark schon drin. Nur man muss es verarbeiten und so ist das mit Gott auch. Gott laut meinem Konzept ist Shiva Shakti. Shiva Shakti, wenn sie sich ausdrücken, dann gibt es Mann und Frau, gut und böse, hübsch und hässlich, Plus und Minus. Das ist das Konzept.
Sonne möchte wissen, kommst du manchmal noch aus deiner Mitte? Wenn ja, durch welche Ereignisse?
Gott sei Dank nicht. Aber macht keinen Fehler, das ist nicht, weil ich das mache, sondern weil das meine Bestimmung ist. Solange ich denke, dass ich aus meiner Mitte komme, werde ich es auch. Weil ich an einer Illusion festhalte, eine Person zu sein. Wenn du erwacht bist, dann weißt du ganz genau, da gibt es keine Mitte. Oder sonst was.
Sandra fragt, wie gehe ich mit negativen Menschen um? Wie komme ich damit klar, sodass es für mich nicht mehr unangenehm wird?
Wie geht man mit unangenehmen Menschen um, ne? Und so, dass man sich selber nicht unangenehm fühlt. Akzeptiere das, dass der Mensch, der unangenehm erscheint, vom einen kommt. Unangenehmlichkeit muss ja da sein, weil sonst wird das Spiel hier gar nicht stattfinden. Unangenehm ist einfach ein anderer Polar oder die Polarität zu angenehm. Versuch es, um persönlich zu beobachten. Wenn Unangenehmlichkeit in einem passiert, versuch das so zu beobachten, dass es ja passiert. Der Mensch hat keine Macht darüber, ob er unangenehm ist oder angenehm. Er ist so, wie er ist. Und wenn er unangenehm ist und du gehst davon aus, du bist spirituell hochentwickelt, ja, dann wirst du das einfach in Stille alles beobachten, wie das passiert. Oh, da ist ein Gott in diesem Körper, der unangenehm programmiert ist. Gut, aber da ist Gott, was ich auch bin. Ein wird das unangenehm, weil man nicht unpersönlich beobachten kann. Deswegen. Wenn man das unpersönlich sehen würde, dann wäre das eigentlich unangenehm.
Deepak, ich lese noch die letzten Kommentare und noch eine Frage vorher.
Ja.
Gero schreibt, vielen Dank für das Konzept von Kurt Tepperwein. Wow, diesen Mut aufzubringen, einen spontanen Cut zu machen. Ich bin momentan in dieser Lage, Entscheidungen zu fällen. Und er schreibt weiter, hast du alle Bücher von Ramesh gelesen? Was sind deine Lieblingsbücher von ihm und anderen spirituellen Meistern?
Zu deiner ersten Sache, du kannst dich gerne bei mir auch melden und dann kannst du mir das auch sagen. Ich versuche dir dann auch zu helfen, wie das bei mir war. Meine Bestimmung war immer schon spontane, wie du sagst, Cuts zu machen, egal welchen Sachen. Aber nicht jeder Mensch ist so bestimmt. Das heißt, ich versuche immer den Menschen auch zu helfen bei denen, Menschen, die ja sehr viel Hilfe brauchen, weil die also weil das nicht so einfach verschwindet, zum Beispiel. Ich mach das nicht weg, sondern ich versuche da zu schauen, wie kann man das trotzdem helfen. Zu deiner zweiten Frage, Ramesh Bücher habe ich gelesen, einmal Verweise von Ramesh Balziger. auf Englisch. Das hat ein Schüler von ihm verfasst. Ist ein sehr, sehr bekanntes Buch. Das war mein erstes Buch. Und dann habe ich gelesen von ihm Peace and Harmony in Daily Living. Nicht komplett, nur ein bisschen. Und dann habe ich auch eins gelesen, Let Life Flow. Das habe ich fast komplett gelesen. Ansonsten kommt mir gar nichts. Auf jeden Fall dieses, ich habe nur noch ein Buch hier, alle anderen habe ich nicht mehr. Dieses Verweise von Ramesh Balziger. Ja, das habe ich noch. Also die Konzepte, die er gesagt hat. Ja. Und sonst hat sie gefragt, dass ich noch Bücher lese, ne? Nee, Bücher lese ich nicht. Ich hatte einen Nachbarn, der hat mir ein Buch von Krishna geschenkt, zwei sogar. Der wohnt hier in der dritten Dings. Der sagte, hier kannst du besser gebrauchen wie ich, weil Krishna ist nicht so für ihn. Sage ich, ja, okay. Habe ich aber nicht gelesen, weil ich wahrgenommen habe, das geht irgendwo weiter. Verschenkt, das wird weiter verschenkt. Und tatsächlich sind diese Bücher auch weg. Ja, ungelesen.
Die Frage ging, ob du auch Bücher von anderen spirituellen Meistern gelesen hast.
Nein. Außer von Swami Vivekananda ein bisschen, aber das war's auch. Aber ganz bisschen.
Vielen Dank, Deepak, für deine Zeit und für Satsang.
Ja, vielen Dank euch auch für die gemeinsame Zeit und für die Fragen, für das Sein. Und Wolfram danke ich nochmal extra, dass er mir da geholfen hat bei allen Sachen. Und ja, dir danke ich auch, Swantje, für das Vorlesen, für dein Hiersein. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Om Shanti, Happiness und bleibt immer Shanti Swarupa. Also Friedenszustand, ruhiger Zustand. Dankeschön.